Ja. Tag auch, mein Name ist Hobbs. Dies ist der Nur der HSV-Podcast, aufgenommen nach dem 20. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein durfte auswärts ran in Leipzig gegen die Roten Bullen und hat dort einen Punkt geholt und 1:1 unentschieden gespielt. Es war gleichzeitig das erste Spiel unseres neuen Trainers Bernd Hollerbach und genau über diese Dinge möchte ich natürlich jetzt sprechen. Ich befinde mich immer noch in Florida, hatte heute wieder einen wunderbaren Tag am Strand. Allerdings erwartet Florida für die nächsten 24 Stunden jetzt einen Thunderstorm und ich bin jetzt hier auf meiner Terrasse. Aber vielleicht hört ihr es im Hintergrund schon, es fängt jetzt so seit einer halben Stunde schon ein bisschen leicht an zu regnen. Auch das ein oder andere Gewitter kündigt sich an. Und ich hoffe, dass ich die nächsten 24 Stunden jetzt hier nicht wegfliege. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das nicht der Fall ist. Aber jetzt habe ich halt genügend Zeit, auch mal hier ins iPhone zu sprechen und meine Gedanken euch kundzutun über unser Spiel des HSV, das ich wieder gesehen habe bei Sky. Das ging also über mein iPad mal wieder richtig gut. Und ja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Leipzig hat unglaublich gut angefangen. Die ersten 20, 30 Minuten war Leipzig die klar bessere Mannschaft, führte völlig verdient mit 1:0, hätte das 2:0 machen müssen, aber definitiv machen müssen. Das ging ja nur um Haaresbreite vorbei, da dieser eine Ball. Und ja, aus mehr oder weniger aus dem Nichts heraus hat dann der HSV einen Angriff erfolgreich zu Ende gebracht. Unglaublich toller Kampf und tolle Flanke von Gideon Jung. Das war ein großer Einsatz von ihm. Ball auf Kostic und der umspielt den Torwart und trifft zum 1:1. Und merkwürdigerweise hat das so Leipzig ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, aber die waren da so ein bisschen überrumpelt anscheinend, weil die spielten dann bis zur 90. Minute wirklich nicht mehr richtig gut. Ja, also ein Timo Werner, der die ganze Zeit auf dem Platz stand, den hast du irgendwie gar nicht gesehen. Auch ein Keita, der noch eingewechselt worden ist, der ja, glaube ich, nach Liverpool geht jetzt im Sommer. Oder irgendwie zu einer Premier League-Mannschaft für viel, viel, viel Geld. Den hast du irgendwie auch nicht gesehen. Also die ganze Mannschaft hast du irgendwie gar nicht gesehen. Also irgendwie war Leipzig so ein bisschen geschockt oder kam irgendwie nicht mehr so in Tritt. Kann natürlich auch an unserem HSV gelegen haben, denn wir, das hatte man so das Gefühl, dass so ein bisschen der Knoten geplatzt. Wir sind einfach ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben selbstbewusster gespielt. Und ich fand, die zweite Halbzeit war wirklich sehr ausgeglichen. Bobby Wood noch eine gute Chance gehabt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man dieses Spiel noch hätte völlig drehen können, aber ein 1:1, finde ich, ist absolut gerechtfertigt. Über 90 Minuten und das hat sich der HSV völlig erarbeitet. Großartig. Und ja, das hätte man so nach den ersten 20, 30 Minuten, glaube ich, überhaupt nicht gedacht, oder? Das war wirklich erstaunlich. Es war das erste Spiel unseres neuen Trainers Bernd Hollerbach, der ja auch mit einer neuen taktischen Formation gespielt hat. 3-5-2 oder eigentlich haben wir viel mehr 5-3-2 gespielt. War das jetzt gut, war das jetzt schlecht? Ich kann das ehrlich gesagt nach 90 Minuten schlecht beurteilen. Ich würde mal sagen, die erste halbe Stunde war das schlecht. Die anderen 60 Minuten ist es dann ganz gut aufgegangen. Höchstwahrscheinlich durch diesen taktischen Kniff hat Philipp Kostic mehr Freiheiten gehabt. Der ist mir sehr positiv aufgefallen. Nicht nur, weil er das Tor geschossen hat, aber auch, weil er das Tor geschossen hat und weil er halt nicht auf einer Seite, auf seiner linken Seite so fixiert war, sondern einfach da ein bisschen mehr Freiheiten hatte. Also insofern könnte man sagen, war das Experiment ganz geglückt. Torwart haben wir mal wieder gewechselt. Ich finde das jetzt allerdings auch jetzt für Julian Pollersbeck nicht wirklich dramatisch schlimm. Neuer Trainer, alles startet auf Null. Ist natürlich ärgerlich, wenn du dann davor zwei Spiele gespielt hast und eigentlich deine Sache ganz gut gemacht hast, aber dann wird dennoch der andere, nämlich der Martinha, dir vorgezogen. Aber das klingt relativ authentisch und nachvollziehbar, dass man sagt, alles beginnt bei Null. Und wenn der Martinha dann halt einen besseren Eindruck gemacht hat, dann hat der Martinha einen besseren Eindruck gemacht. Ja, dann ist das halt so. Dann muss Pollersbeck wieder von Neuem im Training angreifen. Und das scheint ja leider nicht momentan so seine Stärke zu sein, sondern dass der sich relativ schnell begnügt momentan mit seiner Rolle. Aber gut, anyway. Torhüter waren viele, viele Jahre unsere große Stärke. Ich erinnere noch an die Zeit, ach, wie war das herrlich, ne? Als René Adler am Tor stand und Drobny die Nummer 2 war oder halt umgekehrt. Ne? Also zwei absolut überdurchschnittliche Bundesliga-Torhüter. Da habe ich mich dann immer ganz safe und ganz sicher gefühlt. Jetzt haben wir zwei Torhüter, wo ich sage, ja, der Martinha ist okay. Pollersberg hat sicher viel Potenzial, ist aber momentan, kommt über nur okay, jetzt aber auch nicht hinaus. Hört ihr das gerade so im Hintergrund hier, den Sheriff? Weiß ich natürlich jetzt nicht, ob ihr das hört, aber es klingt ja viel cooler als bei uns irgendwie, ne? Mit der Polizei so. Na gut, anyway, also das ist jetzt halt so und mir ist es eigentlich fast egal, muss ich zugeben, wer da im Tor steht. Sehr guter Griff auch war Van Drongelen, der hat, fand ich, auch ein richtig gutes Spiel hinten gemacht. Gutes Zeichen, denke ich auch, dass man hier erkannt hat, dass die Verteidigung einfach, sag ich mal, auch schneller sein muss als in der Vergangenheit. Und gut für uns, dass auch ein Papadopoulos, wie viele andere seiner Mitspieler auch, nachher so ins Spiel gefunden hat. Der war, fand ich, auch am Anfang großer Unsicherheitsfaktor und ja, nachher war das ganz akzeptabel und ging das natürlich auch ganz gut. Was soll man noch sagen zu Bernd Hollerbach? Ja, ich finde es immer so ein bisschen albern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Fernsehreporter oder Journalisten oder wie auch immer, wenn sie dann versuchen, irgendwie das ihren Fernsehzuschauern oder ihren Lesern zu erklären, warum jetzt was gut oder schlecht funktioniert hat. Da wird mir oft zu sehr in Plattitüden gesprochen. So ja auch, dass jetzt gesagt worden ist, dass der HSV erstmals in dieser Saison nach einem Gegentreffer nicht zusammengebrochen ist. Ja, wir haben das erste Mal, 12 Spiele hatten wir bisher 0-1 zurückgelegen in dieser Saison und 12 Mal haben wir dann auch verloren. Und jetzt das erste Mal, dass wir zurücklagen und dann aber doch noch einen Punkt geholt haben. Daran sieht man den neuen Spirit des Hamburger Sportvereins, dass man wieder miteinander fightet und kämpft und all so ein Bullshit. Also Freunde, jetzt mal ehrlich, das ist Fußball und das ist auch ein bisschen Glück, auch ein Spiel. Ja, ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass wir 12 Mal, nachdem wir 0-1 zurückgelegen haben, immer zusammengebrochen sind. Ich weiß auch, dass wir vor einer Woche gegen Köln nach dem 0-1 zusammengebrochen sind. Das habe ich mir ja auch angeguckt. Und es gab bei diesen 12 Spielen sicher einige Spiele, wo wir nach dem 0-1 dann irgendwie völlig aus der Spur gekommen sind und dann ein Spiel relativ, abgeschenkt haben, in Anführungsstrichen abgeschenkt haben, weil wir irgendwie keinen Zugriff mehr zu dem Spiel hatten. Aber das ist doch nicht 12 Mal so gewesen. Ja, und dass wir jetzt dieses Tor bekommen, das aus dem Abseits herauskam, da erzähle ich gleich noch eine Geschichte zu, ja, ist es halt auch ein bisschen Spielglück. Dass wir sagen, diesmal war das Glück halt auch ein bisschen auf unserer Seite. Damit rede ich ja nicht von Glück und Pech, immer nur. Wie gesagt, Köln zum Beispiel war ein schönes Beispiel, auch Augsburg, da waren zwei Spiele, wo man sagt 0-1 und danach ging gar nichts mehr, furchtbar. Aber es war ja nicht immer so. Ne? Also hört euch mal die Podcast-Folgen an aus der Hinrunde. Wie oft haben wir gesagt, wir haben eigentlich ganz gut gespielt und haben dennoch verloren. Und ich weiß auch die Diskussion, die ich oftmals über Twitter dann führen muss mit Hörern, die sagen, ey Hobbs, hast du nicht besonders Angst, wenn wir schon gut spielen und verlieren? Wie wollen wir dann die Klasse halten? Weil ist es nicht eigentlich im Zweifel besser, wenn wir schlecht spielen und verlieren, anstatt dass wir gut spielen und verlieren? Also diese Diskussion, das ist ja noch nicht lange her. Die habe ich ja vor ein paar Wochen erst mit euch geführt oder mit einigen von euch. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass man auch erkannt hat, obwohl wir ein Spiel verloren haben, dass wir eigentlich ganz gut gespielt haben. Also ich finde, wir haben da jetzt noch keinen Trainereffekt gesehen. Wie ihr wisst, bin ich gegen diese Trainerentlassung. Das ist furchtbar. Wenn ihr das gehört habt, da bei Sky, wie der Kommentator gesagt hat, in den letzten 10 Jahren, hat er, glaube ich, gesagt, in den letzten 10 Jahren haben wir im Durchschnitt alle 7 Monate den Trainer gewechselt. Ey, und wir hängen seit ganz vielen Jahren unten im Abstiegskampf. Ich meine, wer dann immer noch den Kopf eines Trainers fordert, den weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie auch von allen guten Geistern irgendwie verlassen, meiner Meinung. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, auch wenn diese Statistik, alle 7 Monate den Trainer zu entlassen, natürlich auch ein bisschen hergeschenkt ist. Da ist dann höchstwahrscheinlich auch sowas wie Peter Knebel oder Arnesen, die dann irgendwie vereinspielt auf einer Trainerbank saßen, bis der neue Trainer da war. Die wurden dann sicher auch mitgezählt. Also, tendenziell, wisst ihr ja, bin ich eher gegen eine Trainerentlassung, finde es ein Armutszeugnis und ich behaupte auch, wenn wir immer noch mit Fink spielen würden oder mit Labbadia oder mit Slomka, würden wir auch nicht schlechter dastehen, aber das könnt ihr jetzt unterstreichen und sagen, seht ihr genauso oder ihr sagt, nee, Hobst, du hast keine Ahnung, dann wären wir schon lange abgestiegen. Wir alle können das jetzt nicht wissen. Ich glaube halt, dass Kontinuität wirklich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist und der ist einfach beschämend. Ja? Und wenn wir jetzt auch schon wieder hören, jetzt fordert man den Kopf wieder von Jens Todt, wo ich dann so denke, oh verdammt nochmal, egal ob der Mann Jens Todt heißt oder sein Vorgänger Peter Knebel, unter der aktuellen Konstellation mit dem Michael Kühne und dem Volker Struth ist es scheißegal, wer bei uns Sportdirektor ist. Dem kannst du, ja, das ist egal. Ja, also lass den lieber da, weil wenn ein anderer kommt, dann redet ihr über den neuen in 6 Monaten genauso wie jetzt über Jens Todt. Es ist so. Ja. Und deswegen, das ist ganz grausam bei unserem Verein. Aber nichtsdestotrotz, nur weil ich sage, ich bin generell gegen Trainerentlassung, heißt es ja nicht, dass ich immer und ständig und nur dagegen bin. Man muss halt immer auf den Einzelfall gucken. Und ich denke halt auch, dass diese Trainerentlassung jetzt richtig war von Markus Gisdol. Nicht, weil er ein schlechter Trainer ist. Ich glaube, dass er schon ein ganz guter Trainer ist. Ich finde, er hat uns auch spielerisch schon ein bisschen besser gemacht. Aber wir waren halt unter ihm nicht erfolgreich und er wirkte auch völlig aufgerieben. Das war schon am Ende der Hinrunde so, das war besonders im Wintertrainingslager so und auch jetzt bei den Spielen Augsburg und Köln, da war nicht nur die Mannschaft leer, da war auch der Trainer leer. Und insofern ist es ja ganz richtig, dass wir jetzt nochmal den Trainer gewechselt haben für die letzten 15 Spiele. Ich glaube auch rechtzeitig. Aber ob wir jetzt da schon einen großen Trainereffekt gesehen haben, ehrlich gesagt, das bezweifle ich total. Lass uns mal eher abwarten. Mir wird auch der Bernd Hollerbach, hoffe ich zumindest, dass ich da recht habe, mir wird er auch zu eindimensional gesehen, so von wegen hier alte Tugenden, Krampf, beißen, kämpfen, grätschen, bis der Arzt kommt und so weiter. Ja, das wird dann immer mit seiner Spielweise, wie er damals gespielt hat, immer wieder in Verbindung gebracht. Aber vergesst bitte nicht, Bernd Hollerbach war die rechte Hand von Felix Magath. Mit ihm ist Wolfsburg deutscher Meister geworden. Die haben in der Saison damals 80 Tore geschossen. Ja, dann hat er bei Schalke auch trainieren lassen. Also das waren ja jetzt nicht Spielweisen, wo es immer nur beißen, kratzen, kämpfen, wenn es darum ging, sondern ich glaube, dass Bernd Hollerbach da schon deutlich vielschichtiger ist, als ihn nur darauf zu reduzieren. Das finde ich momentan auch so ein bisschen albern. Aber noch einmal, Quintessenz von mir, nein, ein Trainereffekt, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt nicht gesehen. Und auch wenn Markus Gisdol noch an der Seitenlinie gewesen wäre, hätten wir vielleicht dieses 1-1 geschafft, weil wir dann ein bisschen mal Glück gehabt haben, weil dieses Tor nun mal ein Abseitstor war. Und das ist jetzt das Letzte, worüber ich sprechen möchte. Ja, ich habe das schon in den Live-Bildern gesehen, ohne Zeitlupe. Da habe ich gedacht, uiuiui, war da Philipp Kostic bei dem Pass von Gideon Jung nicht im Abseits. Und ich habe mich bei den Wiederholungen eher gewundert, dass der so knapp im Abseits war. Ich dachte sogar, das wäre noch deutlicher gewesen. Ich finde es natürlich richtig, dass der Videoschiedsrichter aus Köln sich nicht gemeldet hat. Nicht nur jetzt, weil es mein HSV ist und weil wir dadurch das Tor bekommen haben, sondern weil die Schiedsrichterkommission vor dem Saisonstart gesagt hat, der Videoschiedsrichter meldet sich nur, wenn eine Entscheidung des Schiedsrichtergespanns auf dem Platz klar falsch ist. Das ist genau der Wortlaut gewesen. Klar falsch. Nur da meldet man sich. Und man kann nun wirklich alles sagen, aber dieses Abseits war nie und nimmer klar falsch. Ja, das war hauchdünn, aber es war im Abseits. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit vielen Twitter-Freunden dann drüber diskutiert, weil man halt nicht meine Meinung geteilt hat, weil man sagt, ey, Hobst, das ist doch Bullshit. Entweder ist eine Entscheidung richtig oder sie ist falsch. Und so ein Klarfalsch, willst du damit sagen, das hat mir mal einer geschrieben, bis zu 60 Zentimetern ist das okay und wenn es mehr als 60 Zentimeter im Abseits ist, dann ist es klar falsch. Also Abseits ist Abseits, so hat er das damals geschrieben. Und ich kann das auch ein Stück weit verstehen und
Ja, und das ist das Doofe bei den Videoschiedsrichter. Es gab ja schon andere Spiele in dieser Saison, wo so ein Tor aus Köln abgepfiffen worden wäre, Videobeweis gefordert worden wäre und dann hätte es das Tor nicht gegeben. Sowas gab es ja auch schon, so knappe Videoentscheidungen, wo der Videoschiedsrichter sich eingemischt hat. Und warum das jetzt beim HSV wiederum nicht passiert ist in diesem Spiel, weiß ich nicht. Aber es ärgert mich einfach, weil ich glaube, das System Videoschiedsrichter ist super und könnte total hilfreich sein. Aber so wie es aktuell gemacht wird in der Fußball-Bundesliga, ist das einfach Bullshit. Weil mal meldet er sich, mal nicht. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso rege ich mich darüber seit zwei Minuten auf. Und ich sage euch, ich rege mich deswegen darüber auf. Jetzt nicht, weil wir dadurch ein Tor geschossen haben und einen Punkt bekommen haben. Freue ich mich natürlich. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt genau andersrum. Ja? Wir wären super gestartet, wir hätten das 1-0 gemacht, wir hätten fast das 2-0 gemacht. Wir waren richtig dran und dann schießt Leipzig ein Abseitstor. Und irgendwie sind wir dann von der Rolle und gehen 1-1 aus dem Spiel. Wie hätten wir dann darüber gedacht? Dann hätten wir gleich wieder auf den Schiedsrichter gespannt, geschimpft. Dann hätten wir gleich gesagt, ist alles blöd. Also es ärgert mich einfach, dass wir hier noch keine klaren Entscheidungen haben. Und deswegen, ich weiß, dieser Podcast wird mit Sicherheit nicht vom DFB und von der DFL gehört, aber ich würde mich so freuen, ich weiß, dieser Wunsch wird nie in Erfüllung gehen, aber ich würde mich so freuen, wenn nicht das Schiedsrichtergespann auf dem Platz oder das Schiedsrichtergespann in Köln vor den Monitoren entscheidet, wann sie sich melden oder wann nicht, sondern wenn das die Mannschaften entscheiden. Und mein bestes Beispiel ist immer da die MLB, ja, die amerikanische Baseballliga. Weil beim amerikanischen Baseball, ich habe das glaube ich auch schon mehrmals gesagt, ist es halt so, dass jederzeit der Trainer einer Mannschaft einen Videobeweis fordern kann, wenn er das Gefühl hat, dass hier falsch entschieden worden ist. Und wenn er Recht bekommt, ja, dann super, ne? Dann wird die Entscheidung zurückgenommen und wird dann nach dem Videobeweis dann entschieden. Das ist klasse. Und dann kann der Trainer das nochmal machen und nochmal machen. Aber wenn ein Trainer den Videobeweis im Baseball, in der amerikanischen Baseballliga, wenn ein Trainer diesen Videobeweis fordert und der wird dann gemacht und es wird gesehen, nein, es war alles korrekt. Du hast mit deiner Kritik nicht recht gehabt, du Trainer, sondern die Schiedsrichter haben korrekt entschieden, dann darfst du das gesamte Spiel nicht mehr den Videobeweis fordern. Das müsst ihr jetzt kurz mal sacken lassen. Ja, dann darfst du das ganze Spiel nicht mehr machen. Liegst du richtig mit deiner Kritik, darfst du es noch ein zweites Mal machen, darfst du es noch ein drittes Mal machen, wenn du wieder richtig liegst. Aber liegst du einmal falsch mit deiner Forderung und man sieht, nee, die Schiedsrichter waren korrekt, dann hat das verwirkt für das gesamte Spiel. Und das wiederum bedeutet, und so sieht man das ja im amerikanischen Baseballsport, dass die Coaches und die Trainer ganz, ganz selten den Videobeweis fordern. Nämlich wirklich nur dann, wenn sie der hundertprozentigen Überzeugung sind, dass das jetzt gerade eine Fehlentscheidung war. Und nicht, weil du irgendwie dich mal aufregst, ja, sondern du weißt genau, oh, wenn ich jetzt hier das Handtuch werfe und ich fordere den Videobeweis und das ist falsch und die waren aber korrekt, dann muss ich bis zum Ende des Spiels die Schnauze halten. Das ist zum Beispiel, würde ich sagen, wäre eine gute Lösung, wenn wirklich die Trainer an der Seitenlinie einen Videobeweis fordern könnten, und zwar genau nach diesem System. Dann würde nachher nämlich nicht der Schiedsrichter auf dem Platz enteiert werden oder der Schiedsrichter in Köln kriegt einen auf den Sack, weil er halt beim Spiel Leipzig gegen HSV sich nicht gemeldet hat, aber beim anderen Spiel haben sie sich dann wieder schon gemeldet. Ja, dann würde diese Kritik endlich weggehen von den Schiedsrichtern und dann geht es eher hin, ob du ein guter Coach bist oder ob du halt dieses Feature nicht so ausnutzt. Also das wollte ich euch nochmal, wenn ich hier schon in Amerika bin, diesen Gedanken wollte ich euch nochmal mitgeben, so zum Schluss dieses Podcastes. So, in der nächsten Woche spielt der Hamburger Sportverein gegen Hannover 96, dann werde ich auch wieder in Hamburg sein, dann werde ich mir das auch das Ganze angucken vor Ort und werde mich dann auch wieder aus Hamburg melden. Das soll es jetzt hier gewesen sein, das war der zweite und insofern auch letzte Podcast hier aus dem Sunshine State Florida, der im Moment der
Aufnahme wenig Sunshine hat, sondern mehr Blitze und Donner, aber die noch ziemlich weit weg sind. Ich hoffe, sie haben euch nicht gestört bei dieser Aufnahme. Ich bin jetzt mal gespannt, was in den nächsten Stunden passiert und hoffe, dass ich dann in ein, zwei Tagen, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, wieder entspannt das tun kann, was ich die letzten Tage gemacht habe, nämlich entspannt am Strand liegen und nochmal die Sonne genießen, bevor es dann wieder zurück nach Hamburg geht. So, jetzt habe ich euch neidisch genug gemacht. Reicht jetzt auch, ne? Dankeschön für euer Ohr. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen den Nordrivalen wieder. Tschüss aus Hamburg. Ist Quatsch. Nein. Tschüss aus Florida.